Bevor es gleich mit dem Vortrag losgeht, habe ich mir gedacht, ich stelle mich erstmal vor und bringe ein paar Gegenstände mit, die das ein bisschen besser machen, wie wenn ich euch einfach nur so ein paar Fakten über mich erzähle. Also mein Name ist Marion Wietz, ich bin Pastorin in der Stadtmission in Grünstadt, teile mir dort die Stelle mit meinem Mann, bin 41 Jahre alt und das Erste, was ich mitgebracht habe, ist ein Buch. Und dieses Buch steht zum einen für den ersten Beruf, den ich gelernt habe. Ich habe in der Bibliothek gelernt, weil ich so gerne einen Beruf haben wollte, der mit Menschen und mit Büchern zu tun hat. Und von daher war das so absoluter Traumberuf für mich. Und dann mit Mitte 20 habe ich nochmal was ganz anderes gemacht, bin an eine Bibelschule gegangen, um Theologie zu studieren, weil ich gerne als Jugendreferentin und eben jetzt heute als Pastorin arbeiten wollte. Aber die Liebe zu Büchern ist geblieben. Das mache ich in meiner Freizeit am allerliebsten. Gerne Krimis oder auch andere gute Romane. Und wenn irgendwo eine Buchhandlung ist, dann zieht es mich da rein und ich komme ganz schwer dran vorbei. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich heute Morgen hier reingekommen bin, das erste Mal, und gesehen habe, da gibt es auch einen wunderschönen Platz für ganz viele Bücher. Das Zweite, was ich mitgebracht habe, ich kurz aufklappen, ist eine Wanderkarte. Wir haben einen Hund und mit der bin ich super gerne draußen. Wenn wir frei haben, sind wir auch gerne am Wandern. Und wir genießen es sehr, dass wir seit 2 Jahren jetzt in der Pfalz leben und lieben es, durch die Felder, durch die Wälder und durch die Weinberge zu streifen. Dafür steht diese Wanderkarte. Und das Zweite, wofür für mich diese Wanderkarte steht, ist, ich bin noch mit einer halben Stelle selbstständig als systemische Beraterin und Seelsorgerin und ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein. Und wenn jemand für sich seinen Weg wiederfindet und wieder Boden unter den Füßen hat, dann ist es was, was ich ganz besonders finde und auch sehr erfüllend finde. Dafür steht diese Wanderkarte. Und mein dritter und letzter Gegenstand. Stuttgart ist ganz nah an meiner Heimat. Ich komme aus dem Schwabenland, aus Schorndorf. Und dafür steht zum einen dieser Schal und das andere ist, ich bin ein ganz großer Fußballfan. Schon von klein auf war ich am liebsten im Stadion, ganz lange auch mit Dauerkarte, als ich da unten noch gelebt habe. Und ich liebe es, Fußball zu gucken, gerne im Stadion oder eben dann mal gemütlich auf dem Sofa. Mein Mann teilt diese Leidenschaft, von daher ist das was, was uns gut miteinander verbindet. So viel mal zu mir. Manches kommt auch in diesem Vortrag noch mit raus. Und wer gerne das ein oder andere hinterher noch wissen möchte, darf gerne auf mich zukommen. Eine Sache ist mir noch ganz wichtig am Anfang. Ich werde in diesem Referat du zu Ihnen sagen. Nur, dass sich niemand wundert. Ich bin eigentlich nicht so übergriffig, dass ich gleich jeden duze. Aber da manche persönliche Aussage auch in diesem Vortrag vorkommt, auch in Bezug von Gott, finde ich das einfach angenehmer und schöner, wenn es im Du passiert, als im Sie, nur damit ihr Bescheid wisst. Was die Seele stark macht. Dieses Thema ist mir in diesen letzten 2 Jahren der Pandemie immer wieder begegnet. Also egal, ob man durch Buchhandlungen ging oder an manch einem Zeitschriftenregal vorbeigekommen ist, man hatte den Eindruck, was die Seele stark macht, war irgendwie ganz präsent in diesen letzten 2 Jahren. Sämtliche Zeitschriften, egal ob man Nachrichtenmagazine wie den Stern, Spiegel, Fokus nimmt, die hatten das als Titelthema, wie man mit einer starken Seele durch die Pandemie kommt. Die Apothekenumschau, Frauenzeitschriften, Psychologiezeitschriften und selbst die Sportbild hatte einen großen Artikel da drin, was Sportler brauchen, um mit starker Seele durch die Pandemie zu kommen. Und dann habe ich so für mich gedacht, ja, das stimmt. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir eine starke Seele haben, um damit durch Krisenzeiten zu kommen. Aber eigentlich ist es was, was wir doch eigentlich immer in unserem Leben brauchen. Eine starke Seele, damit wir dieses Leben gestalten können. Und ich habe uns heute 2 Personen mitgebracht, anhand ich dieses Thema so ein bisschen entfalten möchte. Ihre Geschichte steht im Alten Testament, im Buch der Richter. Und es geht heute um Deborah und um Barak. Und ich habe uns 9 Verse über diese 2 Personen mitgebracht, die ich gerne mal vorlesen möchte. Und ihr dürft gerne mitlesen um so ein bisschen einen Eindruck zu kriegen. Kaum war Ehud gestorben, taten die Israeliten schon wieder, was in den Augen des Herrn böse war. Der Herr aber lieferte sie Jabin aus. Der war König von Kanaan und regierte in Hazor. Der Kommandant seines Heeres hieß Sisera und hatte sein Hauptquartier in Haroshet-Goyim. Die Israeliten schrien zum Herrn um Hilfe. Denn Jabin verfügte über 900 eiserne Streitwagen. 20 Jahre unterdrückte er die Israeliten mit Gewalt. Deborah war eine Prophetin, die mit Labidot verheiratet war. Sie herrschte damals als Richterin über Israel. Ihren Amtssitz hatte sie unter der Deborah-Palme, zwischen Rama und Bet-El auf dem Gebirge Ephraim. Dorthin gingen die Israeliten, wenn ein Rechtsfall zu entscheiden war. Deborah ließ nun Barak zu sich rufen. Der war der Sohn des Abinoam und stammte aus Kedesch im Gebiet von Naphtali. Zu ihm sagte sie: Ist es nicht so, dass der Herr, der Gott Israels, den Befehl gab, auf, zieh sofort zum Berg Tabor und führe 10.000 Mann aus Naphtali und Sebulun dorthin. Dann will ich dafür sorgen, dass der Kommandant Sisera dir entgegenzieht, mit Jabins Heer, seinen Streitwagen und Truppen. Am Bach Kishon wirst du auf ihn treffen, dann gebe ich ihn in deine Gewalt. Und Barak antwortete ihr: Wenn du mit mir kommst, dann gehe ich, und wenn nicht, dann gehe ich nicht. Daraufhin sagte sie zu ihm: Ja, ich komme mit dir. Deborah war eine Richterin und Prophetin, auserwählt von Gott, dass sie sein Volk Israel führen soll und zu ihm sprechen soll. Und Barak war der Heerführer dieses Volkes. Und wenn ich diese Zeilen über Deborah lese, dann habe ich den Eindruck, sie weiß sehr wohl, wie sie ihr Leben gestaltet. Mit einer inneren Gelassenheit, mit einem inneren Frieden und mit einer tiefen Beziehung zu Gott. So stellt sie sich den Anforderungen ihres Lebens und so gestaltet sie ihr Leben. Wie kann ihr das gelingen? Was braucht es, um das Leben so gestalten zu können? Ich glaube, es braucht eine starke Seele. Und dieses Wort Seele ist irgendwie schwierig zu greifen. Zumindest geht es mir so. Es ist so ein ganz schillernder Begriff. Was ist die Seele? Die Seele liegt im Innern von uns Menschen. Und sie ist das Wichtigste an uns. Nicht nur, weil sie ewig ist, sondern weil wir durch unsere Seele unser Leben bewerten. Durch unsere Beurteilung und Bewertung. So schauen wir auf unser Leben. Über Jahrtausende hinweg haben Menschen versucht, die Seele in Worte zu fassen. Und da sind ganz unterschiedliche Begriffe zusammengekommen. Aber ich finde, John Ortberg hat in seinem Buch Hüter meiner Seele eine sehr passende Definition für Seele gefunden. Er meint mit Seele, was unseren Willen, unseren Verstand und unseren Körper vereint. Also, was unsere Absichten, unsere Gedanken und Gefühle, unsere Körpersprache und unser Handeln vereint. Und die Seele ist dann quasi wie so eine Klammer, die all unsere unterschiedlichen Facetten unserer Persönlichkeit zusammenfasst. Die Seele beinhaltet also unsere Geschichte, unsere Werte, unseren Charakter und unsere Persönlichkeit. Sie wohnt in uns und ist in der Lage, unseren Körper, unsere Gedanken, unsere Absichten zu beeinflussen. Und deshalb glaube ich, dass der Zustand unserer Seele wichtig ist, wenn es um den Zustand unseres Lebens geht. Denn nicht unsere Lebensumstände machen unser Leben aus, sondern wie unsere Seele diese bewertet. Und deshalb lohnt es sich, in unsere Seele zu investieren. Und ich habe uns 4 Bereiche mitgebracht, die ich ganz gerne mit euch heute Morgen anschauen möchte. 4 Bereiche, die unsere Seele stark machen. Das ist keine Vollständigkeit, das ist einfach eine Entscheidung, dass ich mich für diese 4 Dinge entschieden habe. Das erste ist Sinn, das zweite ist die Freude, das dritte ist der Mut und das vierte ist die Verbindung. Als erstes geht es um unseren Sinn und um diese ganz große Frage, was ist der Sinn unseres Lebens? Warum gibt es mich? Wir suchen in unserem Leben eine Antwort auf diese Frage. Was ist der Sinn? Warum gibt es mich? Was ist der Platz in meinem Leben, den ich ausfüllen soll? Und eine Antwort darauf ist, Gott wollte dich. Es war seine Entscheidung, dich zu schaffen, mit allem, was zu dir gehört, mit deinen Begabungen, mit deinem Aussehen, mit deinen Talenten, mit deinen Empfindungen, dich als ganzer Mensch. Und Gott möchte, dass du diese Welt bereicherst, sie gestaltest und dich einbringst. Und du darfst wissen, er liebt dich in jedem Moment deines Lebens. Sein Ja zu dir gilt in jedem Augenblick. Und genau das hat Deborah für sich erkannt. Aus diesem Wert heraus konnte sie ihr Leben gestalten und sich Gott zur Verfügung stellen und ein ganzes Volk führen und leiten. Denn wer diese Frage für sich nicht beantwortet hat, was ist der Sinn meines Lebens, warum gibt es mich, der dreht sich um diese Frage und er sucht nach Antworten und ist dadurch nicht in der Lage, für andere Halt und Orientierung zu sein. Und deshalb ist meine Frage an dich, wie beantwortest du diese Frage für dich nach dem Sinn in deinem Leben? Was hat Gott dir für Begabungen und Talente und Interessen gegeben? Den Sinn in unserem Leben werden wir dann entdecken, wenn wir das, was Gott in uns hineingelegt hat, auch ausleben und unsere Umfeld und diese Welt damit gestalten. Und ganz wichtig ist mir an dieser Stelle, dass wir das nicht auf unser Berufsleben nur sehen. Ich habe so den Eindruck, in unserer heutigen Zeit, da spielt der Beruf das ganz große Wichtige. Und es geht darum, im Beruf die Erfüllung zu finden. Aber ganz ehrlich, es gibt immer wieder Zeiten oder vielleicht auch das ganze Leben, wo man nicht diesen einen Beruf erlernen konnte und ausüben konnte, den man gerne gehabt hätte. Und deshalb ist es mir, wenn es um den Sinn unseres Lebens geht, wichtig, dass wir auf das ganze Leben schauen. Wie leben wir in unseren Familien, im Freundeskreis, in den Bereichen, wo wir unseren Hobbys nachgehen, was uns wichtig ist, wo wir uns einbringen. Schau auf dein ganzes Leben, wenn es um den Sinn geht. Und vielleicht hast du diese Aussage schon ganz oft gehört, Gott liebt dich. Und ich habe so den Eindruck, es gibt Zeiten, da fällt uns das ganz leicht, diese Aussage zu bejahen und zu sagen, ja, na klar, liebt Gott mich. Aber dann gibt es Phasen im Leben, wo es ganz persönlich wird, wo man dann doch die ein oder andere Frage daran hat. Ist es wirklich so, dass Gott mich sieht, weiß, wie es mir geht, es gut mit mir meint, ich wertvoll für ihn bin und wichtig, ehrlich? Ja, und deshalb lohnt es sich, auf Entdeckungsreise zu gehen, was den eigenen Wert belangt und zu schauen, was Gott über dich denkt und was er dir in deinem Leben gibt. David betet in Psalm 139, Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht, ja, das habe ich erkannt, deine Werke sind wunderbar. Und er betet diese Verse zu Gott. Und ich frage mich an dieser Stelle, können wir das mitbeten? Fällt uns das leicht, dass wir das über uns und über unser Leben auch sagen? Ja, Gott, deine Werke sind wunderbar. Du hast mich kunstvoll gemacht. Fällt uns das leicht? Ich war vor einiger Zeit in der Gemeinde zum Predigen eingeladen und das Thema des Gottesdienstes war Dankbarkeit. Und am Anfang des Gottesdienstes ging der Moderator durch die Reihen und hat ganz unterschiedliche Menschen gefragt, wofür bist du Gott dankbar? Und es kamen ganz verschiedene Aspekte und plötzlich sagte ein etwa 10-jähriger Junge, ich bin Gott dankbar, dass er mich erfunden hat. Und es ging so ein Schmunzeln durch diesen Raum und ich saß da und habe gedacht, wie genial ist das denn? Da kann ein Kind sagen, ich bin Gott dankbar, dass er mich erfunden hat. Ich bin eine Erfindung Gottes. Er hat sich Gedanken gemacht. Stell dir das mal für einen Augenblick vor. Gott hat sich was einfallen lassen. Er hat sich dich einfallen lassen. Und dieser Gedanke war es ihm wert genug, ihn in die Tat umzusetzen. Und so wurdest du kunstvoll erdacht, einmalig und einzigartig und von Gott gewollt. Und Gott wollte Vielfalt. Deshalb geht es in deinem Leben um deine ganz eigene Art. Ich habe den Eindruck, wir vergleichen uns Menschen so häufig miteinander. Und dann fällt es uns so leicht, wenn wir in das Leben von anderen gucken, dass wir sagen können, ja, der oder die, natürlich, die sind wundervoll erdacht und begabt und da kann ich das auch glauben, dass sie ganz toll sind. Aber ich und wenn ich in mein Leben blicke, naja, ich weiß nicht. Und ich habe den Eindruck, wir haben oftmals so Idealbilder vor Augen. Menschen, die anderen ganz viel geben. Und dabei übersehen wir das, was Gott in uns hineingelegt hat. Und was unsere Dinge sind, die wir an andere weitergeben können. Und ich überspitze das mal. Dann denkt man ja, wenn ich so klug wäre wie Einstein, so musikalisch wie Mozart oder so aufopfernd wie Mutter Teresa, ja dann. Aber so wie ich bin. Ich muss euch ehrlich sagen, wenn bei mir der Computer abstürzt, dann brauche ich weder Einstein noch Mozart, ja, noch Mutter Teresa, sondern jemand, der mir helfen kann, dass das Ding wieder läuft und ich nicht hilflos davor stehe. Und deshalb begeistert mich der Ausdruck Frucht nach seiner Art in der Schöpfungsgeschichte so sehr. Gott erwartet nicht, dass an einem Kastanienbaum auch Himbeeren wachsen oder dass ein Birnbaum auch Äpfel mit hervorbringt. Und was für jede Pflanze gilt, das gilt auch für uns Menschen. Jeder kann das Leben anderer Menschen so bereichern mit dem, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und wenn jeder diese Früchte, die er in seinem Leben hat, mit anderen teilt und anderen weitergibt, haben alle mehr davon, wie wenn man versucht, etwas hervorzubringen, was man gar nicht ist. Ich als Marionpflanze muss nicht in der Schule stehen und Mathematik unterrichten oder Klavier spielen können, sondern ich darf das Leben der anderen mit dem bereichern, was Gott mir geschenkt hat. Und deshalb ist die Frage, was ist deine Weise? Vielleicht ist das genau der Bereich, wo du unsicher bist. Dann möchte ich dir heute Morgen Mut machen, mal den einen oder anderen danach zu fragen. Frag mal in deiner Familie oder im Freundeskreis nach, wofür dich die anderen schätzen, wie du ihr Leben bereicherst. Ich weiß, das kostet Mut. Aber ich habe es selber auch ausprobiert und es ist ganz spannend, was da rauskommt, weil du wundervoll erdacht bist. Also lebe aus dem heraus, was Gott in dich hineingelegt hat und lebe aus dieser Zusage, die er dir gibt für dein Leben. Du bist gewollt, kunstvoll erdacht und er sagt Ja zu dir, denn das stärkt die Seele. Das Zweite, was wir für eine starke Seele brauchen, ist unser Blick auf unser Leben. Wie schaust du auf dein Leben? Was erkennst du darin gerade? Siehst du das Schwierige, die Baustellen, die da gerade herrschen? Oder siehst du auch das Schöne und Besondere, das zu deinem Leben gehört? Denn unsere Seele braucht Freude, um stark zu sein. In der Bibel steht, dass wir Menschen dazu geschaffen sind, Freude zu empfinden. Paulus schreibt im Brief an die Philipper: Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und ich sage es noch einmal, freut euch. Freude soll in unserem Leben eine Rolle spielen. Und Jesus erklärte seinen Jüngern einmal, warum er sie in all den Dingen unterrichtet hatte und sagte, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Jesus war es wichtig, dass sich seine Jünger freuen können. Mit anderen Worten gesagt, Gott sorgt sich nicht, dass wir uns zu viel freuen könnten, sondern er sorgt sich darum, dass wir uns zu wenig freuen können. Erlebst du Freude in deinem Leben? Ich glaube, dass es immer wieder Sinn macht, mal ganz bewusst im eigenen Leben nachzuschauen und zu schauen, wo sind die Dinge, für die du dankbar bist, die dir Freude bereiten. Denn Gott beschenkt uns. Jeden Tag aufs Neue. Und er beschenkt uns großzügig. Und einer der Schlüssel, um im Leben mehr Freude zu haben, ist Dankbarkeit. Und wenn wir nach den Dingen in unserem Leben Ausschau halten, für die wir dankbar sein können, dann bereiten wir der Freude in unserem Leben den Weg. Meine Frage an dich ist, wofür bist du Gott dankbar? Was hast du in den letzten Wochen oder auch Monaten erlebt, wo du sagen kannst, das ist echte Freude, die ich da drin finde? Und ja, ich weiß, es gibt in unserem Leben auch andere Tage. Wir erleben nicht jeden Tag Sonnenschein. Für jeden von uns gibt es herausfordernde Erlebnisse. Schmerz, Abschied, Versagen und Stress. Es gibt Krankheit und der unerwartete Abschied von Menschen, die wir lieben. Es gibt das Scheitern von Träumen und von enttäuschten Erwartungen. Nicht alles im Leben ist Freude. Und es ist auch gar nicht Gottes Plan für uns. Er hat uns das Leben in seiner ganzen Fülle gegeben. Mit Höhen und mit Tiefen. Mit allen Gefühlen, die dazugehören. Aber in all diesen Erlebnissen möchte er uns mit einer Freude beschenken, die trotz allem nicht weggeht. Und ja, dennoch sind da immer wieder unsere Sorgen. Und den biblischen Autoren war das menschliche Sorgen durchaus bewusst. Immer wieder fordern sie uns dazu auf, dass wir uns keine Sorgen machen sollen und uns nicht fürchten sollen. Gott selbst wird immer wieder mit seinem mächtigen und liebevollen "Fürchte dich nicht" zitiert. Es ist in der Bibel die am häufig genannteste Aufforderung Gottes an uns Menschen. Wir sollen uns nicht fürchten. Und wir können auch nicht beides gleichzeitig. Entweder freuen wir uns oder wir machen uns Sorgen. Wir können uns weder freudig sorgen noch sorgenvoll freuen. Das geht nicht. Und das heißt, wenn in unserem Leben die Freude im Vordergrund stehen soll, dann sollen wir unseren Sorgen Einhalt gebieten. Aber wie können wir das machen? Petrus schreibt im 1. Petrusbrief: Alle eure Sorgen werft auf ihn. Damit ist Jesus gemeint, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ein ganz bekannter Vers. Und ich finde, die Aussage ist auch sehr genial. Werft deine Sorgen auf Jesus, dann sind sie wohl weg. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Vers geht. Ich habe ein Problem damit, weil ich das Gefühl habe, jedes Mal dann, wenn ich versuche, meine Sorgen wegzuwerfen, sind die ratzfatz wieder bei mir wie so ein Bumerang, kommen sie zu mir zurück. Wie funktioniert das, Sorgen wegwerfen? Sie kommen deshalb zurück, weil wir unseren Blick auf sie richten. Wir haben unsere Sorgen fest im Blick und dann konzentrieren wir uns auf sie, weil wir sie sehen, über sie nachdenken, hin und her bewegen und nach Lösungen suchen und uns dadurch ganz intensiv mit ihnen beschäftigen. Ich komme nochmal zu Deborah und Barak zurück. Barak bekommt von Gott den Auftrag: Zieh zum Berg Tabor, führe 10.000 Mann aus Naphtali und Zebulun dorthin. Dann will ich dafür sorgen, dass der Kommandant Sisera dir entgegenzieht mit Jabins Heer, seinen Streitwagen und Truppen. Am Bach Kishon wirst du auf ihn treffen, dann gebe ich ihn in deine Gewalt. Und Deborah musste Barak mehrmals an diesen Auftrag Gottes erinnern. Sie sagt wörtlich: Ist es nicht so, dass der Herr, der Gott Israels, den Befehl gab? Denn Barak zögert. Und ich habe mich bei dieser Geschichte gefragt: Zögert er, weil es an diesen 900 eisernen Streitwagen liegt? Diese Geschichte spielt in der frühen Eisenzeit. Es gab erst ganz, ganz wenige Völker, die Eisen überhaupt für sich verarbeiten konnten. Sisera und die Kanaanäer konnten es, die Israeliten nicht. Ihnen fehlten diese Fähigkeiten. Und jetzt ist da auf der einen Seite Gottes Versprechen, Worte, denen Barak vertrauen muss. Und auf der anderen Seite sieht er 900 eiserne Streitwagen, gegen die sie militärisch hoffnungslos unterlegen sind. Und das wusste Barak. Was soll er tun? Auf der einen Seite ist das Versprechen Gottes und auf der anderen Seite die reelle Gefahr. Keine Chance. Barak ist mutlos. Er traut sich nicht. Und die Frage ist, auf was richten wir unseren Blick? Auf das Versprechen, dass Jesus da ist, zu jeder Zeit an unserer Seite und dass er mehr Möglichkeiten hat, als wir uns vorstellen können. Dass wir sicher in seiner Hand sind. Ist das unser Blick, den wir haben? Oder sehen wir auch diese reelle Gefahr in unserem Leben, das, was uns Angst und Sorge macht? Denn diese Aufforderung aus dem Petrusbrief, dass wir unsere Sorgen auf Jesus werfen sollen, die lässt sich nur umsetzen, wenn wir aufhören, uns auf unsere Sorgen zu konzentrieren und uns stattdessen auf den konzentrieren, der sagt: Ich bin da und du bist sicher in meiner Hand. Denn Sorgen haben diesen unguten, ja, oder diese ungute Eigenschaft. Sie ziehen ihren Blick auf sich. Und dann drehen und wenden wir sie hin und her und kommen keinen Schritt weiter. Aber Gott hat uns die Macht gegeben, dass wir durchaus in der Lage sind, unsere Gedanken zu beeinflussen. Wir können uns entscheiden, womit wir uns in unserem Denken, ja, auseinandersetzen. Und das heißt ganz konkret, wenn du das nächste Mal spürst, ich mache mir Sorgen, dann nimm das wahr. Aber dann entscheide dich ganz bewusst dafür, dass du nicht länger über deine Sorgen nachdenken möchtest, sondern über den, der wie kein anderer zu dir sagen kann, ich bin da und ich habe mehr Möglichkeiten, als du dir vorstellen kannst. Ich bin dein guter Hirte, dein Retter, dein Versorger und dein Freund. Jesus, der immer wieder dir zuspricht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich halte dich in meiner Hand, weil ich dich liebe und weil du wertvoll für mich bist. Ich sorge für dich und ich will dich begleiten. Ich will bei dir sein und ich verlasse dich nicht. Dein Leben kommt bei mir zum Ziel. Meine Aufmerksamkeit bekommt dann einen anderen Fokus. Ich schaue weg von dem, was mich sorgt, hin zu dem, der für mich sorgt. Und dann erst verlieren die Sorgen ihre Macht in meinem Leben. Statt dass ich über meine Sorgen nachdenke, möchte ich über Jesus nachdenken, der mir seine Hilfe zugesagt hat. Und diese tiefe Gewissheit, die wünsche ich jedem von euch, dass ihr für euch wisst, euer Leben kommt bei Jesus zum Ziel. Und das Dritte, was wir brauchen für eine starke Seele, ist Mut. Gerade in dieser Szene, die ich vorgelesen habe, wird es so deutlich zwischen Deborah und Barak. Barak ist mutlos. Deborah ist die, die mutig ist. Denn Barak sagt zu Deborah, wenn du mit mir kommst, dann gehe ich, wenn nicht, dann gehe ich nicht. Und Deborah geht mit ihm, weil sie weiß, dass Gott sein Versprechen einhalten wird. Und sie verlässt sich auf die Zusage von Gott. Und ich muss euch ehrlich sagen, in dieser Geschichte kommt mir Barak hier in diesem Moment ganz nah. Ich kann das nachvollziehen, dass Barak mutlos ist, weil ich das aus meinem Leben auch kenne. Dass ich mir manche Sicherheit wünsche, dass ich gerne wissen möchte, was kommt, was mich da erwarten könnte, damit ich mich vorbereiten kann, darauf zu reagieren. Aber so einen Schritt ins Blaue, wo ich nicht weiß, was passiert als nächstes, das empfinde ich schon auch als die ein oder andere Herausforderung. Deshalb kann ich Barak verstehen. Richard Rohr hat in einem Zitat mal gesagt, das Leben ist zu 10% das, was geschieht, und zu 90% das, was wir daraus machen. Das Leben ist zu 10% das, was geschieht, und zu 90% das, was wir daraus machen. Ja, es stimmt. Manchmal müssen wir einfach mutig einen Schritt gehen, auch wenn wir noch nicht wissen, was da passiert. Ich mag ganz gerne Geschichten. Und ich habe eine kleine Geschichte zu diesem Thema gefunden, was den Mut anbelangt. Und die möchte ich euch gerne erzählen. Es war einmal ein Mann, der so gerne reich werden wollte. Er wusste aber nicht, wie. Und weil er von einem alten Weisen gehört hatte, machte er sich auf den Weg zu ihm. Er wollte ihn um seinen Rat fragen, wie er das erreichen konnte. Der Weise lebte in einer Hütte. Der Mann trat ein und begrüßte ihn. Und ohne dass ihm der Mann sein Anliegen vorgebracht hatte, sagte der Weise zu ihm, komm mit, ich führe dich zum Reichtum. Der Mann folgte ihm. Der Weg war steil und anstrengend. Und schließlich erreichten sie einen klaren Bergsee. Der Weise zeigte auf den Grund des Sees, wo etwas glitzerte. Da unten ist ein Schatz, mit dem wirst du reich. Der Mann dachte lange nach. Ihm kamen Zweifel. Ich kann nicht so gut schwimmen und auch nicht lange tauchen. Und das sieht so aus, als würde dieser Schatz ganz tief unten liegen. Und das Wasser ist doch bestimmt sehr kalt. Wie soll das gehen? Der Weise lächelte. Vielen Menschen geht es genau so. Sie zweifeln, machen sich viel zu viele Gedanken und es fehlt ihnen der Mut, etwas zu probieren. Und so warten sie ihr Leben lang, dass ihnen das zufällt, was sie sich so sehr wünschen. Da nahm der Mann all seinen Mut zusammen und tauchte in das kalte, klare Wasser. Und als er wieder an die Oberfläche kam, strahlte er über das ganze Gesicht und zeigte dem Weisen seine Hand voll mit Edelsteinen. Ich mag diese Geschichte so sehr, weil sie deutlich macht, was Mut ist. Mut ist etwas bewusst zu wagen, ohne zu wissen, ob es funktionieren wird, ob dieser nächste Schritt trägt, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Und ich glaube, wir alle brauchen immer wieder aufs Neue Mut, gerade auch jetzt in dieser Zeit, in der wir leben. Ich habe gerade so gefühlt den Eindruck, es ist egal, wenn man Nachrichten schaut, ob man sie im Radio anhört oder im Fernsehen anschaut, jeden Tag kommt irgendetwas dazu, wo man irgendwie sagen kann, es führt dazu, dass wir nicht mutiger, sondern eher mutloser werden. Da ist der Krieg und die Vertreibung in Europa. Die Angst vor der Inflation, vor dem Hunger oder vor noch mehr Umweltkatastrophen. Und Corona, die Pandemie, ist auch noch nicht durchgestanden. Ganz schön viele Herausforderungen in unserer Zeit. Und dazu kommen noch unsere ganz persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen in unserem ganz privaten Bereich, wo wir merken, das fordert uns auch jeden Tag aufs Neue heraus. Ja, das Leben steckt voller Herausforderungen. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil es das Leben aufregend und wertvoll macht. Ich glaube, wenn immer alles nur eintönig dahin fließt, dass uns das auch nicht die Zufriedenheit und Erfüllung schenken würde. Denn es fördert unseren Wachstum. Und fast täglich werden wir mit kleinen oder größeren Herausforderungen konfrontiert, für die es Mut braucht. Manchmal ist es also schon mutig, sich diesem Leben zu stellen. Ja, natürlich könnte man auch alles so lassen, wie es ist, und sagen, ich möchte weder mutig irgendetwas verändern, noch mutig irgendeinen Schritt tun. Aber ich glaube, dass das genau das ist, was unsere Seele nicht stark macht, sondern in dem Moment, wo wir etwas wagen. Und ich glaube, jeder von euch kennt solche Bereiche, wo er sagt, wenn ich da genauer hingucke, dann merke ich, dass ich da mutig etwas probieren müsste. Vielleicht ist es ein Gespräch, wo ihr merkt, das wäre schon länger etwas, wo ihr mal ausprobieren müsstet, mit einer Person ins Gespräch zu kommen, was zu klären. Und es ist mutig, den ersten Schritt auf die Person zuzugehen. Oder vielleicht gibt es das ein oder andere, wo ihr sagt, in eurem Leben bräuchte es das als Veränderung. Oder für etwas einstehen, was euch wirklich wichtig ist. Ja, das kann ganz schön. Und in dem Moment, wo man das schafft, merkt man eine Zufriedenheit und eine Erfüllung, weil man es geschafft hat. Und umso häufiger man so kleine, mutige Schritte tut, umso selbstverständlicher werden sie und umso stärker sind sie für unsere Seele. Mut bedeutet für jeden etwas anderes. Aber was es für jeden gleich ist, ist, dass es Mut eine Haltung und eine Einstellung ist. Ich kann mich ganz bewusst dafür entscheiden, mutig etwas zu tun. Und bei diesem Schritt darfst du dir sicher sein, Gott ist mit dir. So wie es Deborah und Barak versprochen hat und Deborah sich auf dieses Versprechen verlässt, kann sie mutig mit Barak diesen Schritt gehen, weil sie weiß, Gott ist da und an der Seite. Und das wünsche ich dir auch, dass du mutig Schritte wagst, in dem Wissen und in dem Vertrauen, du bist nicht alleine. Ich möchte euch an dieser Stelle Danke sagen für euer Zuhören und möchte euch einladen, dass es jetzt einen kleinen Teil gibt, wo ihr miteinander an den Tischen ins Gespräch kommen dürft. Über das, was euch bis jetzt wichtig geworden ist oder über das Thema Dankbarkeit, dass ihr euch austauscht, was es vielleicht gibt, wie ihr Dankbarkeit in eurem Leben erlebt, was es in letzter Zeit gab, wofür ihr dankbar seid. Denn auch das stärkt unsere Seele, wenn wir aufeinander hören und diese Schätze, die wir so in unserem Leben finden, miteinander teilen, dann ist es auch etwas, auch wenn wir das selber gar nicht erlebt haben, was trotzdem unsere Seele berührt und stark macht. Ein paar Minuten, ihr müsst nicht mit auf die Uhr gucken, ich melde mich dann von hier vorne, wenn es dann in den zweiten Teil geht und wir dann weitermachen. Und ihr dürft auch über die Frage ins Gespräch kommen, was Mut für euch ist oder was euch schon mal geholfen hat, mutig zu sein. Ihr habt auf den Tischen Zettelchen. Da stehen diese Fragen nochmal drauf, sodass ihr da ins Gespräch kommt. Guckt für euch zu zweit, zu dritt oder als ganzer Tisch, wie sich's für euch gut anfühlt. Es ist sehr schön, euch zu sehen und auch zu hören, wie ihr miteinander im Gespräch seid. Und ich möchte mit euch auch gleich noch ein bisschen was Praktisches machen. Also ich möchte jetzt nicht nochmal nur erzählen, sondern möchte euch gleich mal mit in das ein oder andere hineinnehmen. Denn ich möchte noch für einen Moment bei dem Thema Mut bleiben. Das hört sich ja so leicht an zu sagen, naja, man muss nur mutig einen Schritt gehen und dann stärkt es die Seele und dann werden wir in dem Vertrauen auch das ein oder andere erleben, was uns wichtig ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr aufgeregt seid und wisst, da ist jetzt eine herausfordernde Situation, dann ist es ja etwas, was man am ganzen Körper spürt. Man ist nervös, man ist angespannt, vielleicht so im Rücken-Nacken-Bereich, dass man irgendwie richtig merkt, man ist wirklich richtig verspannt oder man spürt den Herzschlag richtig deutlich. Oder den Bauch, genau, es gibt ja so unterschiedliche Bereiche, wo man es merkt, der Bauch gehört auf jeden Fall auch dazu. Und als allererstes ist mir ganz wichtig, da zu sagen, diese Gefühle zu haben, sind überhaupt nicht schlimm, weil unser Körper genauso erschaffen wurde, dass wir vor mancher Gefahrensituation gewarnt werden. Und das ist ein Warnsignal, dass wir gerade wissen dürfen, da kommt etwas auf uns zu, was wir nicht so locker flockig aus dem Ärmel schütteln, sondern was uns jetzt ein richtiger Schritt kostet. Einen Schritt ins Ungewisse, das Vertrauen aber trotzdem zu aktivieren in die eigenen Fähigkeiten und zu wissen, ich habe alles bei mir, dass ich diese Situation auch schaffen kann. Und Mut ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Wenn man immer wieder mutig Schritte tut, dann baut sich das auf wie so ein Muskel. Es ist quasi ein mentales Hanteltraining, was man tun kann. Und umso häufiger man es tut, umso mehr stärkt es diesen Mutmuskel. Und ich habe vorher schon gesagt, Mut ist für jeden etwas anderes. Für den einen kostet es ganz viel Mut, auf der Straße jemand Fremdes anzusehen und anzulächeln und guten Tag zu sagen. Bei jemand anderem fängt der Mut erst dann an, wenn er drüber nachdenkt, macht er jetzt von dem 5-Meter-Brett ein Salto oder springt er einfach so ins Wasser. Mut ist so individuell wie wir Menschen. Aber was wir alle gleich haben, ist, dass wir diese Nervosität, diese Anspannung spüren. Und ich habe uns 3 kleine Übungen mitgebracht, die ich auch jetzt gerne mit euch zusammen aktiv machen möchte, die helfen, sich selber wieder etwas zu beruhigen, dass man überhaupt in der Lage ist, einen mutigen Schritt zu gehen. Und 2 von diesen Übungen, die könnt ihr überall machen, wo ihr seid. Egal, ob ganz viele Menschen um euch rum sind oder ob ihr alleine seid. Die 3. Übung, das dürft ihr selber entscheiden, ob ihr das in der Öffentlichkeit macht oder nicht. Das kommt vielleicht auch so ein bisschen direkt auf euren Mut drauf an. Die erste Übung, die hilft, mutig einen Schritt zu tun, ist das bewusste Atmen. Denn in dem Moment, wo ich ganz bewusst, ganz tief atme, lockert sich diese Verspannung, die ich im Schulter-Nackenbereich habe, und der Brustkorb, der sich eigentlich eng anfühlt, wird dadurch weit. Und der Herzschlag beruhigt sich und unsere Hände werden dann auch wieder etwas ruhiger. Und ihr dürft diese Übung mal mitmachen. Ihr dürft eure Hand nehmen und auf euren Bauch legen. Und dürft jetzt einmal ganz tief einatmen. Und dann ganz langsam wieder ausatmen. Und nochmal ganz tief einatmen. Und ganz langsam ausatmen. Und wenn ihr das mehrmals hintereinander macht, werdet ihr tatsächlich in dieser Situation spüren, wie ihr ruhiger werdet. Und ihr stabilisiert euch damit quasi selbst. Das ist etwas, was durchaus funktioniert. Und das hilft tatsächlich. Und ihr müsst euch das in dem Moment bewusst machen und dass euch das gelingt. Dafür gebe ich euch diese Übungen nachher auch mit, sodass ihr das im Alltag das ein oder andere Mal auch nochmal machen könnt. Die zweite Übung, die ich euch mitgebracht habe, ist auch etwas, was ihr zu jeder Zeit machen könnt. Bei der Übung geht es darum, sich zu fokussieren auf das Hier und Jetzt. Denn wenn wir nervös und aufgeregt sind, dann springen wir überall hin, nicht nur von den Gedanken, sondern auch vom Blick, sind ganz hippelig und wissen gar nicht, wohin mit uns. Und diese Übung funktioniert so, dass ihr einfach da, wo ihr gerade seid, mal eure Augen wandern lasst. Ihr könnt es ganz bewusst tun, dass ihr mal so von rechts nach links eure Augen wandern lasst. Und wenn ihr etwas Schönes seht, dann lasst darauf euren Blick für einen Moment ruhen. Und dann nach einer Zeit dürft ihr euren Blick wieder von diesem Schönen lösen und mal von links nach rechts schauen und mal schauen, was es da so gibt, was euch Schönes ins Auge fällt. Und dann betrachtet das. Und wenn ihr das immer wieder macht, also das könnt ihr auch mehrmals machen, so den Blick auf das Schöne zu ruhen, dann hilft es. Es ist eine Konzentration, eine Fokussierung im Hier und Jetzt zu sein. Und diese Übung beruhigt das Gehirn. Und dadurch wird man selber wieder ruhiger und kann ganz bewusst diesen nächsten mutigen Schritt tun. Und die dritte Übung, das ist das, was ihr selber entscheiden dürft, ob im Geheimen oder im Öffentlichen, ist das Summen. Natürlich kann man zu jeder Zeit summen, aber man darf damit auch rechnen, dass man vielleicht ein bisschen schräg angeguckt wird, wenn man durch die Stadt zieht und da fröhlich für sich ein Liedchen vor sich hin summt. Aber jetzt sind wir ja hier in einem geschlossenen Raum, deswegen möchte ich es gerne mit euch machen. Und ich glaube, das Lied Danke für diesen guten Morgen ist recht bekannt. Ich glaube, das kriegen wir alle hin, dass wir das mal 2 Strophen lang summen. Und ihr dürft gleich mal probieren, wie das ist, wenn ihr zwischendurch lauter summt oder leiser, wo in eurem Körper ihr diese Vibration spürt, wie sich das an den Lippen anfühlt und was das so auf eurem Körper für eine Auswirkung hat. Danke für diesen guten Morgen. Einfach mal 2 Strophen zusammen summen. Diese Vibrationen werden an das Hirn weitergeleitet und beeinflussen dadurch die Hirnströme. Der Blutdruck wird gesenkt, dadurch wird auch die Herzfrequenz wieder etwas vermindert, Stresshormone werden reduziert und Endorphine sorgen für ein Stimmungshoch. Und deswegen funktioniert diese Übung, dass man ruhiger wird und dadurch mutig einen Schritt gehen kann. Wenn ich vorne stehe, egal ob in einem Gottesdienst und eine Predigt halte oder auch ein Referat halte, dann kriege ich manchmal als Rückmeldung gespiegelt, oh, du stehst irgendwie so sicher da vorne. Ist für mich nicht der Fall. Ich freue mich immer, wenn das so rüberkommt, aber es ist nichts, was ich mal so locker aus dem Ärmel schüttel, sondern es sind die Situationen, die für mich Mut kosten. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, wenn ich wo Fremdes bin, zu einem Referat eingeladen werde oder einen Vortrag halte, dass ich immer nicht direkt am Veranstaltungsort parke, sondern immer ein bisschen weiter weg, um noch 5-6 Minuten zu haben, um zu Fuß dorthin zu gehen. Und dann mache ich das, was ich jetzt gerade mit euch gemacht habe, dass ich so meinen Blick wandern lasse, gucke, was ich Schönes finde, dass ich nochmal tief durchatme und dadurch mich selber stärke, um zu sagen, jetzt bin ich bereit, in dieses Haus zu gehen, diesen Dienst zu tun und es wird mir gelingen. Und es sorgt manchmal für Erheiterung, weil ich des Öfteren gefragt werde, ob ich eigentlich den Veranstaltungsort nicht gefunden hätte, weil ich dann eben zu Fuß angelaufen komme und dann immer erzähle, dass es durchaus etwas mit mir zu tun hat und dass ich das brauche, um entspannt, mutig und ruhig zu kommen. Und das vierte und letzte, was wir für eine starke Seele brauchen, ist die Verbindung. Gott hat uns Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen. Und es war sein Wunsch, dass er dieses Leben mit uns teilt. Dass er ein Teil in unserem Leben sein darf. Und deswegen sucht er uns, geht uns nach und redet mit uns. Und diese Verbindung zu Gott, die stärkt unser Leben. Und meine Frage an dich ist, wie geht es dir gerade in deiner Verbindung mit Gott? Deborah hat diese ganz besondere Beziehung zu Gott. Denn wenn sie die nicht gehabt hätte, dann hätte sie nicht in seinem Namen sprechen können. Deborahs Zuversicht wurzelt in dieser engen Beziehung zu Gott und in ihrer Gewissheit, dass Gott sie dort eingesetzt hat, wo er sie haben wollte und sie dort für das Volk Israel so einen wertvollen Dienst tun konnte. Und das, was eine ganz enge Beziehung zu Gott fördert, ist das Gebet. Mir geht es gerade in meinem Leben so, dass ich in einer ganz großen Herausforderung stehe, wo ich gerade noch nicht weiß, wie die nächsten Wochen und Monate werden und was da eigentlich auf mich zukommt. Und ich habe Respekt davor. Und ich merke, dass das, was mir gerade in meinem Leben den ganz großen Halt gibt, ist diese Verbindung zu Gott und dieses Wissen, dass ich zu jeder Zeit zu ihm beten kann. Denn ich habe manche Tage, da habe ich gefühlt, sehe ich nur dieses große Ganze und sehe diesen Riesenberg und weiß gar nicht, wie ich das eigentlich schaffen soll. Und in den letzten Wochen ist Gott mit mir so unterwegs, dass er mir immer wieder zeigt, guck nicht auf das große Ganze, guck auf den nächsten Schritt, guck auf den nächsten Tag, guck auf die nächste Aufgabe, guck auf das, was als nächstes kommt. Nicht das große Ganze, sondern Schritt für Schritt. Und er ist da und ist mein Beistand und meine Hilfe. Und ich merke, dass ich das aber nicht einfach immer wieder nur so hinkriege, indem ich mir darüber Gedanken mache, sondern das ist das Letzte, was ich euch gerne mitgeben möchte an diesem Vormittag, ist eine kleine Übung, dass wir unseren Blick darauf lenken, zu sehen, wo Gott eigentlich in unserem Leben wirkt, wie er mit uns unterwegs ist und wie er uns auch gerade in den ganz großen, herausfordernden Situationen da ist. Und diese Übung nennt sich Danke-ABC, dass man sich nämlich mal das ganze Alphabet mit den Buchstaben aufschreibt. Das ist auch nichts, was man mal kurz nebenher macht, sondern das ist was, was man immer wieder weitermachen darf. Und dann sucht man mal für jeden Buchstaben ein Erlebnis, eine Erfahrung, eine Begegnung mit Gott, wo er einem in der letzten Zeit begegnet oder was er einem geschenkt hat, wo er einem geholfen hat. Und wenn man das macht, dann hat man innerhalb einer Zeit eine unglaublich wertvolle Schatzsammlung. Und ich merke, das hilft mir, gerade in solchen herausfordernden Situationen, dass ich diesen Blick nicht verliere, dass Gott es gut mit mir meint und er mich manche Herausforderung ja trotzdem erleben und erfahren lässt, aber dass er trotzdem mittendrin dabei ist. Und wenn man dieses Heftchen oder dieses Blatt dann immer wieder anguckt, stärkt es. Es stärkt unsere Seele und es stärkt unsere Beziehung zu Gott. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, eine starke Seele, dass ihr Sinn und Freude habt, den Sorgen den richtigen Platz zuweist und mutig Schritte geht mit dem Wissen, dass Gott da ist. Und dass ihr in dieser engen Verbindung zu ihm euer Leben gestaltet und erlebt. Und ich habe diese vier Punkte euch mitgebracht. Ich teile das gleich aus. Da steht zu jedem auch noch mal ein bisschen was dazu. Und auch diese Übungen, die wir gerade zum Mut gemacht haben und wie diese Übung mit dem Dankbarkeits-ABC geht, dass ihr auch ein bisschen was von heute Morgen mit in euren Alltag nehmen dürft und dieses Thema, was die Seele stark macht, euch noch lange begleiten darf. Amen.